Guten Morgen miteinander. Ihr seht das Thema hinter mir, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Und Ingrid, das, was du zu Beginn erzählt hast, diese Vision oder auch was du bekommen hast, ich glaube, das passt ganz gut zu dem Thema Herausforderungen. Wenn wir in Situationen sind im Leben, wo es eben nicht so einfach ist und wo wir uns eben gerade dann eben ausstrecken können und sollen. Wir alle, ausnahmslos, stehen immer wieder vor Herausforderungen. Und Herausforderungen, das klingt vielleicht für viele so beschönigend, also eine beschönigende Umschreibung für Probleme. Dem ist aber eigentlich nicht unbedingt so. Es gibt nämlich auch viele Herausforderungen, die wir gerne annehmen, sei es, wenn wir eine neue Arbeitsstelle antreten, wenn wir die Verantwortung für ein Projekt übernehmen, wenn wir in der Gemeinde einen Dienst übernehmen, wenn wir heiraten und Eltern werden oder wenn wir uns sportlichen Herausforderungen stellen. Aber all diesen positiven Herausforderungen ist eines gemeinsam. Sie sind freiwillig. Wir können sie also annehmen, wir können sie aber auch ablehnen. Niemand wird gezwungen, auf den Mount Everest zu steigen und sich halb zu Tode zu frieren. Auch jene Dinge, die uns in einer unerwünschten Art und Weise in unserem Leben begegnen, auch sie kommen in verschiedenster Gestalt daher. Was wir in der Gemeinde gerade erleben, sind viele gesundheitliche Probleme, auch unterschiedlicher Art, mit denen unsere Geschwister zu kämpfen haben. Und meines Erachtens können Herausforderungen grob in vier Kategorien unterteilt werden. Die eine ist eben, wie gesagt, die Gesundheit. Eine andere Kategorie wären die Beziehungen aller Art, dann finanzielle Herausforderungen und schließlich solche im Bereich des Glaubens. Bin mir fast sicher, dass ich da wahrscheinlich nicht an alles gedacht habe, aber das sind die vier so Bereiche, die mir in den Sinn gekommen sind, wo wir eben Herausforderungen begegnen. Und wie gesagt, wir werden immer vor Herausforderungen und immer wieder gestellt, ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen. Im Folgenden werden wir uns aber auf die unerwünschten Herausforderungen konzentrieren. Und weil das eben so ist, dass sie in unser Leben kommen, ob wir das wollen oder nicht, ob es uns gefällt oder ob es uns nicht gefällt, stellt sich dann eben die Frage, wie wir damit umgehen wollen oder umgehen können. Wir haben auch da eigentlich die Wahl. Und das wollen wir uns nun näher anschauen und immer wieder auch schauen, was die Bibel uns dazu sagt. Eine beliebte, aber nicht sehr empfehlenswerte Methode ist das Verdrängen. Also zu versuchen, etwas unter den Teppich zu kehren, nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist, wie gesagt, nicht sehr ratsam und wirkt sowieso nur für eine bestimmte Zeit. Es gibt kaum Herausforderungen im Leben, das ist zumindest meine Erfahrung, die einfach verschwinden, wenn wir nur quasi wegschauen oder sie eben unter den Teppich kehren, sondern früher oder später holen sie uns wieder ein. Noch wesentlich beliebter, aber auch nicht empfehlenswert, ist das Aufschieben. In diesem Fall wird eine Herausforderung, die einem gerade begegnet, nicht ausgeblendet, nicht unter den Teppich gekehrt, sondern wir sehen sie zwar und sagen uns aber, dass eine Lösung dafür jetzt noch Zeit hat und dass wir uns dann später damit beschäftigen. Und das gibt es kann dann so sein, dass das Aufschieben schon fast krankhafte Formen annimmt. Man spricht dann von Prokrastination. Und das kann dann dazu führen, dass man bis zur Lebensunfähigkeit fasst. Man sagt ja auch Aufschieberitis oder Drückebergeritis, das ist dann aber noch eine eher beschönigende Umschreibung für etwas, was dann, wenn es wirklich sehr stark ausgeprägt ist, sehr bedrückend ist. Keine Lösung, aber auch eine Herangehensweise an Herausforderungen ist das Kapitulieren, einfach quasi die weiße Fahne zu hissen. Wir geben einfach auf und lassen uns quasi überrollen von dem, was auf uns zukommt. Wir kämpfen nicht, wir nehmen keine Hilfe in Anspruch, sondern lassen alles mit uns geschehen. Das ist sicher die schlechteste Wahl, um mit Herausforderungen in unserem Leben umzugehen. Wir können aber auch genau das Gegenteil machen, nämlich uns den Herausforderungen zu stellen, sie anzunehmen und zu kämpfen. Das können wir alleine tun, aber wir können natürlich auch Hilfe holen und wissen ja auch wo. Wie wir auch uns immer entscheiden, wir kommen nicht darum herum, die Verantwortung für die eigene Einstellung zu übernehmen und mit den Konsequenzen zu leben. Wir alleine entscheiden darüber, welchen Blick wir auf unser Leben haben. Gefühle sind zwar auch eine völlig natürliche Reaktion auf Geschehnisse, auf Schock, Trauer, vielleicht auch Wut. Alles braucht seine Zeit, muss erstmal verarbeitet werden. Aber grundsätzlich haben wir nicht nur einen Einfluss, sondern auch eine Verantwortung, welche Einstellung wir zu unserem Leben haben. Und entscheiden wir uns, auf das zu sehen, was schwer, anstrengend, frustrierend ist, bemitleiden wir uns gerne selbst, sehen wir uns als Opfer oder entscheiden wir uns auch die vielen guten Dinge in unserem Leben wahrzunehmen und dafür auch dankbar zu sein. Und sehen wir unsere Kämpfe als einen natürlichen Prozess, der uns zum Guten dienen kann. Wir selbst und niemand sonst tragen die Verantwortung, wie wir unsere momentane Situation sehen. In der Predigt über das Herz habe ich das ausgeführt, nämlich, dass wir meistens nicht verantwortlich sind, was uns im Leben widerfährt, aber dafür, wie wir damit umgehen. Das beginnt schon damit, dass wir uns eingestehen oder besser gesagt erkennen, dass Herausforderungen ein ganz normaler Bestandteil eines jeden Lebens sind. Deshalb sollten uns deswegen nicht den Tag oder gar das Leben ruinieren lassen. Denn wir die Schwierigkeiten lieber als Gelegenheit zu wachsen. Gerade jetzt zeigt sich nämlich, wer wir wirklich sind. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit schulen und formen zu lassen. Denn aus Schwierigkeiten kann viel Gutes entstehen. Mitgefühl, Reife, Stärke, Lebenserfahrung, Glaube, Gelassenheit. Nun wissen wir als Christen, dass wir nicht alleine kämpfen müssen. Und dass wir uns gerade in schwierigen Lebensphasen an ihn, an Gott wenden dürfen, bei ihm Zuflucht finden können. Wir lesen in der Bibel, dass Gott die Kraft, die wir brauchen, um jegliche Herausforderungen in unserem Leben erfolgreich zu meistern, in uns hineingelegt hat. Je mehr Druck wir erleben, umso mehr Kraft können wir mit Gott zusammen freisetzen. Das lesen wir auch im Korintherbrief 12, wo Paulus schreibt, dass Gottes Kraft in unserer Schwachheit vollkommen wird. Und Gott wird eben nie zulassen, dass wir Herausforderungen, Druck, Nöte oder Krankheiten leben, die wir nicht tragen können. Denn unser Gott ist treu und er wird uns nie in eine Prüfung geraten lassen, die unsere Kräfte übersteigt. Wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, wird Gott uns auch einen Weg zeigen, wie wir diese Probe erfolgreich bestehen können. Gott wird uns immer helfen und uns niemals im Stich lassen. Denn wirklich, Gott ist treu. Auch wenn es hoffnungslos aussieht, mit Gott an unserer Seite sind wir stärker, als wir denken. Paulus schreibt den Philippen, und zwar im Kapitel 4, in den Versen 11 bis 14, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Wenn wir Paulus richtig verstehen müssen, müssen wir seine Aussagen auch im Zusammenhang anschauen. Paulus dankt den Christen in Philippi, dass sie bereit sind, für ihn zu sorgen. Und er schrieb diesen Brief an die Philipper aus einer Gefängniszelle in Rom. Und ein Gefängnis ist bekanntlich nicht gerade ein Ort, wo man sein möchte, dort, wo Sieger unterkommen. Und die Umstände seiner Gefangenschaft hätten ihn eigentlich, oder wohl die meisten Menschen, niedergeschlagen. Vor allem, wenn sie sich nur auf ihre eigene Kraft abstützen müssen. Aber statt Gott zu verlassen oder gegen ihn zu murren, dem Schmerz oder dem Hunger oder der Furcht, war Paulus in seinen Umständen im Frieden. Er vermochte es, genügsam zu sein. Und das Geheimnis für diesen unerklärlichen Erfolg, der Grund für sein geduldiges Ausharren in einer hoffnungslosen Situation, war eben der Glaube an Jesus Christus. Im Vers 13 schreibt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir können mal schauen, was er Paulus alles in dieses alles hineingepackt hat. Auch gute Dinge, im Überfluss zu leben, reich zu sein, satt zu sein, aber eben auch zu hungern, Mangel zu leiden und arm zu sein. Das Ausmaß dessen, was Paulus durch Christus vermag, umfasst eben auch Zeiten des Mangels und der Demütigung. Wahrlich große Herausforderungen. Und diese Einstellung, dieser Glaube, haben begonnen, als der junge Saulus voller Eifer nach Damaskus reiste, um dort die Christen zu verfolgen und ihm auf der Reise dann der auferstandene Christus begegnete mit den Worten, ich bin Jesus, den du verfolgst. Diese Begegnung hatte bei Paulus eine totale Veränderung seines Lebens zur Folge. Er wurde bereit, alles Jesus unterzuordnen. Er suchte nicht mehr seine eigene Ehre, sondern es ging um die Ehre Jesus. Darum wird bei Lob und Anerkennung nicht stolz und bei Demütigungen nicht, Demütigungen ziehen ihn dann nicht runter. Er nimmt die unterschiedlichsten Herausforderungen in seinem Leben von seinem Herrn an. Und wenn er auf den Missionsreisen Menschen zum Glauben führen konnte, und in Kleinasien, in Philippi oder Korinth christliche Gemeinden gegründet hat, so war es das Wirken seines Herrn. Und wenn Menschen ihn geschlagen, gesteinigt oder eben auch ins Gefängnis gesperrt haben, wusste er auch, dass sein Herr dabei ist und es zulässt. Bei Jesus hat er gelernt, sich genügen zu lassen. Darum spielten die irdischen Bedürfnisse wie Essen und Trinken, Geld und Gut, Ehre und Ansehen, ja sogar die äußere Freiheit, nicht mehr eine so große Rolle. Paulus weiß, dass der Herr sein Leben gestaltet und zur Verkündigung des Evangeliums einsetzt. Und je mehr Jesus Christus zum Mittelpunkt unseres Lebens wird, umso mehr verlieren weltliche Reize ihre Kraft. Er hilft uns, die Gier nach Geld und Ehre, aber auch andere Leidenschaften und Süchte zu überwinden. Jesus schenkt ein Leben in einer wunderbaren Freiheit, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Deshalb sollten wir immer wieder seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und Dankbarkeit ist eben auch ein Schlüssel in schwierigen Zeiten im Leben. Wir können Gott auch in solchen Lebensphasen danken. Das klingt vielleicht verrückt, aber die Bibel empfiehlt aber genau das. Wir lesen in Epheser 5 im Vers 1. Ah. Sorry. Oh, ist nicht drin, ja. Lese ich es vor, oder? Es ist nur ein kurz, nur ein einziger Vers. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Gott möchte, dass wir eben alle Zeit danken, und zwar für alles, in welchen Umständen des Lebens wir uns auch gerade befinden. Und in Thessaloniker, im 1. Thessaloniker lesen wir praktisch das Gleiche, nämlich im Kapitel 5, im Vers 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille in Gottes, in Jesus Christus für euch. Danken wir wirklich für alles? Danken wir Gott für Schwierigkeiten und vielleicht sogar für Leiden, ebenso wie wir ihn für Frieden und Ruhe danken? Wir können ihm da in diesen Zeiten, eben, die schwierig sind, eben danken, dass er mit uns ist. Und natürlich ist das viel einfacher für gute Dinge zu danken, wenn es uns gut geht und wenn wir keine Probleme haben, aber eben zu danken, wenn es uns schlecht geht, das ist auch für viele, für die meisten von uns wahrscheinlich eine Herausforderung. Stellen wir uns den Herausforderungen im Leben eine nach dem anderen. In meiner Kindheit hörte ich von meiner Mutter oft den Spruch, er ist nach dem anderen Witz Paris. Ich weiß nicht, ob es das in Zürich-Deutsch auch gibt. Oder eins nach dem anderen wie in Paris. Ich habe keine Ahnung, ob das in Paris wirklich so war, dass sie so weise waren und alles eins nach dem anderen gemacht haben. Keine Ahnung, woher der Spruch kommt. Für mich kommt er von meiner Mutter. Und er ist mir jedenfalls bis heute in Erinnerung geblieben. Ich habe ihn sogar auch meiner Tochter weitergegeben. Sie kennt ihn auch. Wenn wir uns eben versuchen, zu weit vorauszuschauen, uns auf Vorrat schon mit allfälligen Herausforderungen zu beschäftigen, so werden wir ja überwältigt oder vielleicht sogar hilflos. Aber Gott zu vertrauen heißt auch zu glauben, dass er unser tägliches Brot gibt. Das bedeutet, wir bekommen das, was wir brauchen, wenn wir es brauchen und nicht vorher. Manchmal scheinen die Herausforderungen zu groß und zu überwältigend, aber Gott ist immer bei uns. Wir müssen darum mutig sein und seine Kraft annehmen, uns ausstrecken. Gott wird uns die Gnade schenken, das zu tun, was an diesem Tag gerade ansteht. Deshalb sollten wir uns eben auf die Gegenwart konzentrieren, statt uns Sorgen über die Zukunft zu machen. In Sprüche 3, in den Versen 5 und 6 steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Heißt das, dass wir unseren Verstand quasi an der Garderobe abgeben sollen? Nein, das heißt natürlich auch nicht. In der Bibel wird sehr oft auch davon gesprochen, dass wir nachdenken sollen, dass wir Rat einholen dürfen, dass wir Kosten überschlagen sollen. Sich ganz auf Gott zu verlassen ist aber allerspätestens dann angesagt, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir eben sehen, so wie du das gesagt hast, Ingrid, dass wir völlig hilflos sind, dass wir jetzt nichts mehr machen können und dass nur noch Gott uns helfen kann. Spätestens dann, das hat lieber natürlich vorher eigentlich immer, sollen wir uns nach Gott ausstrecken. Überwältigt von der menschlich gesehen unmöglichen Rettung des Daniels aus der Löwengrube befiehlt der mächtige König Darius, das lesen wir in Daniel 6, 27 und 28, es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit lebt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und wie denken wir manchmal über Gott? Der bekannte deutsche Pfarrer und Evangelist Johannes Hansen hat einmal gesagt, wir haben Gott klein gemacht. Unsere Gehirne begrenzen sein Maß, unsere engen Herzen sperren ihn aus, unsere Gebete schreiben ihn Benehmen vor. Wir haben Gott klein gemacht. Und welche Rolle spielt er in unserem Leben? Gott sei es gedankt, wenn er die Hauptrolle übernehmen darf. Denn auf ihn ist Verlass und gerade in herausfordernden Zeiten im Leben. Amen. Ich möchte noch zum Schluss noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir eben einfach wissen dürfen, wie wir das auch gesungen haben, dass du immer an unserer Seite bist, ob es uns gut geht oder ob wir gerade mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Du kennst alles, Herr, und danke, dass wir dir alles hinlegen dürfen, Herr, und öffne du unsere Herzen immer mehr, dass wir uns nach dir ausstrecken, bei dir Hilfe suchen, Herr, dass wir eine lebendige Beziehung haben mit dir, Herr, nicht nur, wenn es uns schlecht geht, sondern auch, wenn es uns gut geht und wenn wir fast übermütig werden und ja, nicht mehr demütig sind. Hilf uns, dass wir in jeder Lebenssituation uns nach dir ausstrecken, Herr, dass wir dein Wort studieren, Herr, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir in die Ruhe kommen, Herr, und danke, dass wir wissen dürfen, dass du so treu bist, Herr, und dass du uns nie verlässt, Herr. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen und lobe und preise dich, Herr. Amen.